Hallo, Alexander hier. Am 11. Dezember 2017 habe ich an der Universität Heidelberg am Institut für Übersetzen und Dolmetschen bei einer Montagskonferenz einen Vortrag gehalten. Die Montagskonferenz findet, wie der Name schon sagt, jeden Montag statt und ist eine Übungskonferenz für die Dolmetschstudentinnen und Studenten an der Uni. Und in diesem Jahr geht es um alles, was mit Technologie, Industrie, 4.0 und so weiter zu tun hat. Und ich wurde von Christina Moser, die in Heidelberg unterrichtet, gebeten, einen Vortrag über Technologie und Digitalisierung beim Dolmetschen zu halten. Im Folgenden hört ihr den Mitschnitt dieses Vortrags. Ich hoffe, dass es für euch interessant ist. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen oder auch über Twitter Kontakt aufnehmen. Viel Spaß!
Ganz herzlichen Dank. Einen schönen guten Tag Ihnen allen und herzlichen Dank an Christina für die Einladung und die sehr freundliche Vorstellung. Ich durfte gerade auch vorher schon am Kurs kurz teilnehmen für Dolmetschen, Spanisch ins Deutsche, was ich immer sehr gern mache. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, in Heidelberg zu sein. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Aber das letzte Mal liegt schon ein ganzes Weilchen zurück. Es war, ich glaube, ungefähr 2004. Ich war damals noch Student, wie die meisten hier oder viele hier. Aber nicht hier in Heidelberg, sondern in Leipzig. Ich bin übrigens auch in Sachsen aufgewachsen. Und wenn ich das früher jemandem erzählt habe, dann gab es meistens immer Witze über den Dialekt, den man spricht. Inzwischen erzählen die Leute andere Sachen über Sachsen, die nicht ganz so angenehm sind. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das Thema heute ist Digitalisierung und Dolmetschen. Und als ich damals hier in Leipzig war, das hatte damals damit zu tun, dass Christoph Stoll sich damals freundlicherweise bereit erklärt hat, meine Diplomarbeit mit zu betreuen. Ich stamme noch aus dieser alten Kohorte der Diplom-Dolmetscher. Und da ging es halt auch um genau das Thema von heute, nämlich den Computereinsatz beim Dolmetschen. Und das Heidelberger Institut hier war damals auch schon eigentlich ganz vorn mit dabei in Deutschland, wenn es darum ging, das Dolmetschstudium zu digitalisieren und auch neue Technologien im Dolmetschstudium zum Einsatz zu bringen. Und das war ganz interessant. Ich hatte jetzt neulich vor ein paar Wochen meine alte Diplomarbeit von damals in der Hand, obwohl in der Hand ist eigentlich nicht ganz die richtige Formulierung. Ich hatte die Datei auf dem Bildschirm vor mir. Das war ganz interessant zu sehen, weil vieles von dem, was ich damals aufgeschrieben habe und was damals so das Aktuellste und der letzte Schrei war, inzwischen eigentlich ja schon fast lächerlich ist, weil es so veraltet ist. Ich weiß nicht, wann die meisten hier das letzte Mal ein Faxgerät benutzt haben oder eine CD-ROM oder sich mit einem Modem über den Telefonanschluss mit dem Internet verbunden haben. Dürfte schon ein Weilchen her sein, so wie auch meine Studienzeit. Wenn ich mal ganz kurz nostalgisch werden darf. Ich habe, wie gesagt, in Leipzig studiert zwischen 1999 und 2005. Und das war noch vor der großen Renovierung der Universität Leipzig. Da gab es im Keller von dem einen Gebäude eine sogenannte Dolmetsch-Trainingsanlage. Und die war genauso furchtbar, wie sich das anhört. Die Ausrüstung war also noch ziemlich antik. Man konnte auch die eigene Verdolmetschung schon mitschneiden. Dafür brauchte man aber Audiokassetten. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand weiß, was Audiokassetten waren. Die musste man dann hier in den Kasten einlegen. Da waren etwa so groß wie dieser Schreibtisch hier. Und dann konnte man das also aufzeichnen und sich zu Hause dann wieder anhören. Drahtlosen Internetzugang gab es natürlich damals noch nicht. Inzwischen ist das überhaupt nichts Besonderes mehr. Damals musste man dann ebenfalls in die Keller hinabsteigen, ins Universitätsrechenzentrum, wenn man irgendwas im Internet machen wollte. Und auch das Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, das gab es damals noch nicht im Internet, sondern es wurde dann immer so als kleines DIN A5-Heftchen ausgedruckt. Und da hatte man dann seine ganzen Notizen drin und den Stundenplan. Und wenn das mal verloren gegangen ist, war man immer ziemlich aufgeschmissen. Okay, genug Nostalgie. Diese schnellen Entwicklungszyklen und dass sich ständig etwas tut, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches im Bereich der Technologie. Was für mich eigentlich ganz schön war, als ich auf diese Diplomarbeit geschaut habe, war, dass ich eigentlich feststellen konnte, dass inzwischen im Dolmetschen die Benutzung von Technologie sehr viel natürlicher, sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Und wenn Sie jetzt gedacht haben, der Blick zurück nach 2004, das war schon Nostalgie, dann habe ich eine schlechte Nachricht, weil ich gleich noch ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen wollte. Nicht ganz zurück bis zum Anfang der Zeit, obwohl ja immer ganz gern gesagt würde, dass Dolmetschen der zweitälteste Beruf der Menschheit ist. Nicht ganz so weit, aber zumindest bis zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Ich war jetzt gerade letzte Woche beruflich in Den Haag und da gibt es zurzeit im Rathaus eine Ausstellung über die Geschichte des Simultandolmetschens. Organisiert wird das Ganze von der IK, also vom Internationalen Konferenzdolmetscherverband. Und die Ausstellung, die tingelt jetzt schon eine ganze Weile durch die Gegend, war vielleicht auch schon in Heidelberg vermutlich, ja, genau. Und das ist eigentlich super interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut, auch mit den Fotos und den Erklärungen und so weiter. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Und oftmals wird ja in dem Zusammenhang dann davon gesprochen, dass die Nürnberger Prozesse die Geburtsstunde des Simultandolmetschens sind. Das ist so, oder des Konferenzdolmetschens vielmehr. Chuchotage ist ja auch simultan, gibt's schon etwas länger. Wie dem auch sei, ich würde nicht von einer Geburtsstunde sprechen, sondern vielleicht eher von einer Sternstunde des Simultandolmetschens und würde jetzt gern im Anschluss hieran mal ganz kurz ein bisschen genauer darauf schauen. Und zwar zum einen auf die Menschen, die dabei involviert waren und zum anderen auch auf die technische Seite des Ganzen. Denn ist durchaus ganz interessant und auch ganz lehrreich, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, auch im Rahmen der Ausstellung zum Beispiel. Ich muss sagen, ich habe, als ich mich damit beschäftigt habe, auch immer sehr, sehr großen Respekt gehabt vor den Kolleginnen und Kollegen, die damals diese Aufgabe auf sich genommen haben. Viele von denen waren auch gar nicht unbedingt selber ausgebildete Dolmetscher, das wissen Sie vielleicht. Viele waren aufgrund ihrer Biografie mit mehreren Sprachen aufgewachsen, hatten vielleicht in unterschiedlichen Ländern gelebt, waren also mehrsprachig und konnten diese mehrsprachige Kommunikation machen. Es gab ja überhaupt noch relativ wenig Ausbildungsmöglichkeiten für Dolmetscher damals. Und was jetzt das Handwerk anging, so war damals natürlich auch das Konsekutivdolmetschen absolut die Regel. Man kannte ja auch kaum etwas anderes. Das hat dann dazu geführt, dass eben im Zuge dieser Prozesse, als das Simultandolmetschen wirklich sich stärker durchsetzte, viele von den, sagen wir mal, etwas erfahreneren Kollegen da ein bisschen die Nase gerümpft haben und gesagt haben, ja, mit dem Simultandolmetschen, das taugt ja nichts, da kann man ja keine vernünftige Qualität gewährleisten. Und sie haben dann halt die Leute, die das gemacht haben, auch gerne mal als Telefonisten beschimpft. Kommen gleich noch drauf zurück, wo das herkommt. Sprich, für die bedeutete das, ja, Dolmetschen, das ist natürlich, wenn der Dolmetscher neben dem Redner steht und dann alle 10 Minuten unterbricht, verdolmetschen, dann geht's weiter. Wie soll das auch anders sein? Und dann kommt natürlich erschwerend noch hinzu das Thema, was damals zu verdolmetschen war. Also das waren so ziemlich die schlimmsten Dinge, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Gräueltaten, Kriegsverbrechen und wahrscheinlich auch nicht unbedingt besonders sympathische Redner, die man zu verdolmetschen hatte, ganz klar. Und es kommt ja auch hinzu, dass einige von denen, die dort als Dolmetscherinnen und Dolmetscher eingesetzt waren, ja zum Teil auch selber die Erfahrung gemacht haben, dass Angehörige im Krieg gefallen sind, Angehörige in Konzentrationslager gekommen sind, dort zu Tode gekommen sind und so weiter. Und jetzt kann man sich, naja, oder wahrscheinlich auch nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man das dann alles nochmal dolmetschen muss. Insofern, als ich mir das angeschaut habe, musste ich dann auch so ein bisschen dran denken, dass es ja jetzt auch viele Kollegen gibt, die zum Beispiel für Geflüchtete dolmetschen in diesen Aufnahmelagern, was wahrscheinlich zum Teil auch eine ähnlich schwierige Situation ist. Aber dann wollte ich auch noch etwas sagen zur technischen Seite des Ganzen. Also von dem Setup, wie wir es jetzt hier sehen, in der KS2 konnte man natürlich davon damals nur träumen, ist ganz klar. Also es gab, wenn Sie die Fotos gesehen haben, und ich gehe mal davon aus, dass man zumindest die Fotos schon gesehen hat, ist ja ganz deutlich sichtbar, sie hatten keine komfortablen Kabinen, die Kollegen hier, sondern waren meistens halt nur durch diese halben Glasscheiben vom Saal abgetrennt. Die Kopfhörer, das sieht man auch schon auf den Fotos, sind natürlich uralt, furchtbar unbequem, mit einer entsprechend schlechten Tonqualität, wie man sich vorstellen kann. Dann war es auch so, dass es pro Sprache immer nur ein Mikrofon gab, was man sich also hin und rüber reichen musste. Und manchmal hat das System halt auch einfach den Geist aufgegeben und dann ging halt erstmal gar nichts mehr. Und dazu kam halt auch, dass dann meistens noch so Aufpasser, sozusagen auch mehrsprachige Aufpasser, da rumgelaufen sind und halt auch immer Kontrolle gehört haben, also ein bisschen wie die Lehrkräfte heute wahrscheinlich, ob das auch alles so stimmt. Die interessante Frage ist aber eigentlich, wo kam dann dieses System her? Also irgendjemand muss sich das ja mal ausgedacht haben, dass man das jetzt auch simultan machen kann und nicht konsekutiv. Und oftmals wird gesagt, das sei also eigens für Nürnberg konzipiert worden. Das stimmt aber auch nicht. Dieses System ist schon geht auf die Zeit davor zurück und ist eigentlich entstanden aus einer amerikanisch-britischen Koproduktion. Ein wichtiger Name in dem Zusammenhang ist der von Edward Filene. Der war interessanterweise der Sohn von jüdischen Einwanderern aus Deutschland, die also nach Amerika gegangen sind. Er hat sich dort wirklich sehr gut gemacht, war also ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, war auch bekannt durch die die großen Kaufhäuser, die er eingerichtet hat in Boston, glaube ich, vor allem. Die sind dann später mal von Macy's aufgekauft worden, also das ein oder andere gibt's vielleicht sogar noch. Er ist in den USA auch sehr bekannt für seine wichtige Rolle bei der Gründung von Genossenschaftsbanken, den sogenannten Credit Unions, hat sich also dafür eingesetzt, dass auch Leute, die nicht so reich sind, also Kredite bekommen können, um sich etwas zu leisten. Und er war also sowohl beruflich als auch aufgrund dieser Eigenschaft als Philanthrop, könnte man sagen, auch viel international unterwegs und war zum Beispiel bei den Sitzungen des Völkerbundes damals auch dabei, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und er hatte damals so ein bisschen die Frustration, die wahrscheinlich viele auch nachvollziehen können. Damals wurde also natürlich konsekutiv verdolmetscht bei diesen Sitzungen, die waren ja international. Und es hat natürlich unheimlich lang gedauert, weil wirklich alles konsekutiv verdolmetscht werden musste und vermutlich auch in mehrere Sprachen. Und da hat er sich natürlich gedacht, amerikanischer Erfindergeist, der er war, das müsste irgendwie besser gehen. Und hat sich dann später mit einem britischen Elektroingenieur zusammengetan, der hieß Alan Gordon Finlay. Und Filene, wie gesagt, hatte die Idee, der Ingenieur hat ihm dann bei der Umsetzung geholfen, die haben sich also dann so bestehende Teile zusammengesucht, vor allem Telefonsysteme und so weiter, was man halt irgendwie adaptieren konnten. Und interessanterweise hat Filene das eben damals auch als telefonisches Dolmetschen bezeichnet, also da kommt wahrscheinlich auch dieser das Schimpfwort mit den Telefonisten her. Und Filene hat sich das eigentlich schon so vorgestellt, wie wir das heute kennen, mit einer Kabine, wo der Dolmetscher drin sitzt, mit dem Kopfhörer und dem Mikrofon. Also das Grundprinzip war schon relativ klar. Der einzige Unterschied war, dass, so wie Filene sich das vorgestellt hat damals, sollten die Redebeiträge vorher von dem Übersetzer übersetzt werden und der Dolmetscher sollte das dann einfach nur noch vorlesen. Das klingt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen ineffizient, aber so war halt damals die Überlegung. Und dieses ganze Konstrukt ist dann auch als Filene-Finlay-System bekannt geworden, liest man auch nochmal. Waren aber eben nicht die einzigen, die sich damals schon damit befasst haben. Man weiß inzwischen, dass beispielsweise 1928 man schon ein Simultandolmetschsystem in Moskau genutzt hat, bei einem Kongress der Kommunistischen Internationale. Mitte der 30er Jahre hat man dann auch im belgischen Parlament, das auch damals schon mit zwei Sprachen gearbeitet hat, auch schon Simultandolmetschen benutzt und tut das auch bis heute noch. Ja, und dieses Filene-Finlay-System, also so der Nukleus der Konferenztechnik, wie wir sie heute kennen, wurde dann von IBM aufgekauft. Das heißt, die Erfinder haben da auch noch ein bisschen Geld verdient damit, das ist ja immer ganz schön. Wurde dann auch immer stärker genutzt und irgendwann ist da mal ein gewisser Leon Doster darauf aufmerksam geworden. Und der hat jetzt auch wieder eine ganz spannende Biografie. In den meisten Texten taucht er immer auf als Colonel Doster. Der war eigentlich Franzose, ist in Frankreich aufgewachsen. Dann kam irgendwann die deutsche Besatzung. Er musste Deutsch lernen und hat das offenbar auch sehr gut hinbekommen, weil er dann schnell auch quasi als Dolmetscher hinzugezogen wurde, wenn es irgendwas mit den Besatzern zu besprechen gab. Dann irgendwann hatte sich das mit der deutschen Besatzung Gott sei Dank erledigt. Dann kamen als nächstes die Amerikaner. Und Doster hat dann gemerkt, er hat irgendwie ein Talent für Sprachen, hat dann das Englisch auch sehr einfach, sehr schnell gelernt. Könnt ihr jetzt noch ewig über ihn erzählen, mache ich jetzt aber nicht. Er ist dann irgendwann in den USA gelandet, hat sich da im Militär seine Sporen verdient, ist aufgestiegen. Und irgendwann ist mal jemand auf die Idee gekommen, der Doster, der kennt sich doch mit Fremdsprachen aus und wir haben jetzt diese Nürnberger Prozesse und irgendwie müssen wir uns jetzt mal was überlegen mit der Verdolmetschung, sonst brauchen wir da wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit konsekutiv. Also das war irgendwie nicht praktikabel. Und das Spannende ist eigentlich bei diesen drei Biografien, also bei Edward Filene, Alan Gordon Finlay und auch bei Leon Doster, dass die ja eigentlich alle keine Dolmetscher sind. Und viele von denen, die in Nürnberg gearbeitet haben, habe ich auch gerade gesagt, waren auch keine klassisch ausgebildeten Dolmetscher. Und dennoch haben sie halt durch ihre Arbeit, durch ihre Erfindung den Beruf des Dolmetschens nachhaltig verändert. Ich meine, simultan ist heute, wie wir sehr gut sehen können, der Standard, konsekutiv eher die Ausnahme, was wahrscheinlich viele gern hören, die nicht so gern konsekutiv machen. Aber es ist trotzdem gut, wenn man es noch lernt. Aber das ist ja nicht das Thema. Was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Leute würde man wahrscheinlich aus der heutigen Perspektive als Disruptoren, als Disruptors bezeichnen, was ja ein relativ, weiß nicht, ob man es noch als Buzzword bezeichnen kann, aber ein Begriff, der sehr gern so in Technologiekreisen herumgeworfen wird. Die sogenannte disruptive Innovation oder Disruptive Innovation, wenn man es lieber auf Englisch sagen will. Und ich will dazu mal noch drei Beispiele nennen, um das zu illustrieren, die jetzt überhaupt gar nichts mit Dolmetschen zu tun haben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an Hochsprung denken, also die Sportdisziplin bei den Olympischen Spielen, stellen Sie sich wahrscheinlich jemanden vor, auch wenn Sie es nur in den Nachrichten gesehen haben, der rückwärts über die Stange springt. Früher gab es eine völlig andere Technik dafür, nämlich eine Technik, wo man zuerst mit den Beinen quasi so scherenmäßig drüber gesprungen ist. Und das geht auf einen gewissen Richard Fosbury zurück, dass das heute anders ist. Und das Interessante war, er hat sich diese neue Technik eigentlich nur ausgedacht und angeeignet, weil er mit der alten Technik nicht hoch genug gesprungen ist. Das heißt, er hatte eigentlich keine realistische Chance bei den Wettbewerben, wirklich gut abzuschneiden und ist dann auf diese neue Technik gekommen, die bis heute auch noch Fosbury Flop heißt, ist also überhaupt kein Flop, sondern inzwischen absoluter Standard. Zweites Beispiel wäre Google. Wer das Internet schon etwas länger nutzt, kann sich vielleicht noch an Suchmaschinen wie AltaVista und dergleichen erinnern. Google hat aber damals, als sie angefangen haben, einfach alles komplett anders gemacht. Die haben halt nicht gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal so einen Katalog aufbauen mit allen Webseiten, die es gibt. Das ging dann einfach nicht mehr. Das heißt, die haben eigentlich diese Suchmaschinentechnik, wie wir sie heute kennen, entwickelt, wo diese Roboter also ständig das Internet durchkreuzen, daraus einen großen Index erstellen, in dem man dann suchen kann. Das hat Google also auch revolutioniert. Und das dritte Beispiel ist eins, das wir wahrscheinlich alle kennen in der einen oder anderen Form, nämlich das iPhone von Apple. Ein beliebtes Beispiel, aber es ist einfach auch ein sehr gutes Beispiel. Als damals die ersten Gerüchte aufkamen, ja, Apple, die entwickeln wahrscheinlich ein Telefon oder ein Smartphone, da haben natürlich die Chefs der großen Unternehmen gesagt, naja, das wird ja nie im Leben was. Also der Chef von Palm, ich weiß nicht, ob sich die einen oder anderen noch dran erinnern können, damals gab es diese Palm Pilots, die halt so intelligente Assistenten waren, haben gesagt, das kriegen die nie hin. Also wir arbeiten da seit Jahren dran und es ist so total schwer. Und das kann ja nicht sein, dass jetzt die Computerhersteller hier einfach reinschneiden und plötzlich das Ganze über den Haufen werfen. Und das ist natürlich, wie wir wissen, genau das, was passiert ist. Weil eben Apple und andere dann auch verstanden haben, das hier, das ist eigentlich kein Telefon, sondern das ist eben ein kleiner Computer. Das also Beispiele für diese Disruption, für wirklich revolutionäre Veränderungen, die stattgefunden haben und die halt diejenigen, die in dem Markt drin waren, in dem klassischen Telefonmarkt, sich gar nicht vorstellen konnten, wie man da hinkommt. Es brauchte halt jemanden von außen, der frische Ideen hatte, frische Perspektiven, um da wirklich was zu schaffen. Und so ähnlich kann man es, glaube ich, auch sagen mit Nürnberg. Vorher haben halt alle gesagt, ja, Dolmetschen, das ist ja konsekutiv, was soll denn das sonst sein? Es geht doch gar nicht anders gleichzeitig. Und heute ist konsekutiv die Ausnahme. Also manchmal braucht es halt wirklich diesen Blick von außen. Und ganz klar, konsekutiv wären die Nürnberger Prozesse wahrscheinlich nicht zu schaffen gewesen. Und so, durch das Simultan-Dolmetschen ist es halt gelungen, einen Gerichtsprozess zu organisieren, der relativ zügig vorangegangen ist, auch wenn es natürlich lange gedauert hat, der fair war und der, was ja auch ganz wichtig ist, auch für die Weltöffentlichkeit transparent und nachvollziehbar war. Auch wenn es natürlich ein großes Risiko ist oder war, was man damit eingegangen ist und wenn es sicher auch viele technische Probleme da gab, ganz klar, hatte ich auch schon gesagt. Auf jeden Fall hat in den Jahrzehnten seitdem das Simultan-Dolmetschen, kann man denke ich schon so sagen, zu einer Demokratisierung mehrsprachige Kommunikation geführt, seien es jetzt die Gewerkschafter, die sich also vor gut 100 Jahren in der ILO zusammengesetzt haben, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, oder die Kommunistische Internationale, oder das belgische Parlament, oder eben auch internationale Organisationen, ja, wie der Europarat oder die Vereinten Nationen, die das eben auch nutzen, das Simultandolmetschen, und die eben sagen, wir wollen nicht die gut Fremdsprachen können, sondern wir wollen die Leute hier haben, die sich mit ihrem Fachbereich gut auskennen. Und um die Fremdsprachen kümmern sich halt die Fremdsprachenexperten, sprich die Dolmetscher. Und als nächstes würde ich gerne mal die Frage in den Raum stellen, was ist denn mit dem heute und mit dem Morgen? Also was sind sozusagen die Nürnberger Prozesse der Gegenwart oder der Zukunft? Ich denke, viele von uns würden da direkt an das Remote-Dolmetschen oder das Ferndolmetschen denkend. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und da gibt es natürlich jetzt viele Dinge, die man sich darunter vorstellen kann. Was ist eigentlich Remote-Dolmetschen? Die gängigste Variante ist wahrscheinlich, dass eben die Dolmetscher nicht im Raum sind, in den Kabinen, sondern in einem Raum nebenan oder aus der ganzen Welt übers Internet zugeschaltet werden, was auch immer. Dann gibt es die Remote Participation, wo also die Dolmetscher und die meisten Teilnehmer im Saal sind, wo aber Zuhörer und auch Redner manchmal von außen zugeschaltet werden über Videokonferenz. Oder es gibt zum Beispiel auch das mehrsprachige Webstreaming, so wie das Parlament das eben macht, wo die Plenarsitzungen mit Verdolmetschung in bis zu 24 oder was auch immer Sprachen eben auch gestreamt werden, sodass man aus der Ferne sich zuschalten kann. Ja, und das GIG, also die Generaldirektion Dolmetschen, gehörte auch mit zu den ersten Einrichtungen, die das getestet haben, bereits vor 1995, also diese mehrsprachigen Videokonferenzen mit Verdolmetschung. Damals hat man das relativ schnell wieder aufgegeben, was vor allem daran lag, dass die Technik einfach noch nicht so weit war. Das heißt, die Ton- und Videoqualität nicht gut genug war, was dann die einfach zu starkem Stress, zu starker Ermüdung geführt hat bei den Dolmetschern. Es wurde also auch wissenschaftlich untersucht damals. Und sozusagen die Nürnberger Prozesse in Anführungszeichen für das Remote-Dolmetschen bei der Kommission, bei der EU-Kommission, war Hampton Court. Also wenn man das sagt in der Präsenz von EU-Dolmetschern, dann geht es immer gleich, einige sind dabei gewesen, einige kennen es nur aus Erzählungen, so wie ich. Das Ganze war 2005. Damals hatte Großbritannien den EU-Vorsitz inne. Und man hatte damals beschlossen, dass das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Hampton Court stattfinden muss. Ich kannte das nicht, aber es ist ein ganz altes, bekanntes Schloss irgendwo auf dem Land in Großbritannien. Es sollte aber unbedingt dort stattfinden und die Sitzung der ganzen Bigwigs sozusagen sollte eben unbedingt in dieser Grand Hall stattfinden. Und anders als der Name vermuten lässt, war diese Hall nicht besonders grand, sondern ziemlich klein. Das Problem war nämlich, dass eigentlich nur der Sitzungstisch reinpasste, aber keine Dolmetschkabinen. Und da musste man sich dann was einfallen lassen. Und was man gemacht hat, man hat einfach dann draußen im Hof ein großes Zelt aufgebaut, die Dolmetschkabinen da reingestellt, Bildschirme davor gestellt und fertig war die Remote-Dolmetsch-Situation. Und soweit ich das verstanden habe, war das damals alles so ein bisschen improvisiert und man hatte eben auch noch keine größeren Erfahrungswerte. Aber es hat dann irgendwie doch ganz gut geklappt letzten Endes. Aber sorgt immer noch für sehr gemischte Reaktionen, wenn man das mit den Kollegen bespricht. Und seit einigen Jahren gibt es das Remote-Dolmetschen jetzt auch relativ regelmäßig, ebenfalls bei den Staats- und Regierungschefs. Man hat vor ein paar Jahren nämlich mal beschlossen, dass man gerne eine intimere Atmosphäre haben möchte für die Arbeitsessen, die es immer gibt, wo also die Herrschaften zusammensitzen und arbeiten und essen, sodass also wirklich nur die wirklich Großen am Tisch sitzen und sonst niemand im Raum ist, damit man eben diese intime Arbeits- und Diskussionsatmosphäre hat. Deswegen mussten also auch die Dolmetscher raus, auch wenn die Kabinen und so eigentlich alles da waren. Und deswegen gibt's jetzt also auch dieses Remote, obwohl das gar nicht so remote ist, sondern der Saal, wo die Dolmetscher sitzen, der ist gar nicht so weit weg, ist gleich im Gebäude nebenan. Aber gut, ist wieder ein ähnliches Setup wie damals in Hampton Court, nur dass es eben diesmal kein Zelt ist, sondern ein ganz klassischer Tagungsraum mit Kabinen und eben den großen Bildschirmen. Man kann sich das im Internet auch angucken. Man sieht dann also die Totale vom Sitzungsraum. Man sieht immer eine Nahaufnahme vom Redner, der gerade spricht. Man sieht auch die anderen Teilnehmer ganz gut. Also es ist ein unheimlich kompliziertes Setup, das man, glaube ich, auf dem Privatmarkt so ohne weiteres auch gar nicht vernünftig umsetzen kann. Deswegen gibt es auf dem Privatmarkt natürlich zum Teil auch so ein bisschen improvisierte Lösungen, die dann eben auch dazu beitragen, dass Remote-Dolmetschen nicht unbedingt den besten Ruf hat. Aber es ist auf jeden Fall was nicht kommt, sondern was schon da ist, womit man sich auseinandersetzen muss. Das sehen jetzt zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen in den USA, die im medizinischen Bereich arbeiten für die großen Krankenhauskonzerne. Da gibt es also im Moment sehr viele Entwicklungen hin zum Remote-Dolmetschen, dass die Kollegen also wirklich im Prinzip in einem Callcenter sitzen und dann bei unterschiedlichen medizinischen Gesprächen dann eben hinzugezogen werden und nicht mehr vor Ort sind, sondern das wirklich remote machen müssen. Und was auch natürlich für einige Bauchschmerzen und durchaus auch Probleme hervorruft. Ja. Dann macht die Generaldirektion Dolmetschen, was jetzt so in eine ähnliche Richtung geht, auch diese Virtual Classes. Ich weiß nicht, macht ihr gelegentlich nicht. Ja, es machen halt viele Universitäten, die auch etwas weiter entfernt sind, wo es also einfach eine Videokonferenz gibt zwischen uns in Brüssel und den Unis vor Ort. Das gibt es für Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetschen. Das heißt, wir halten Reden, die werden dann verdolmetscht von den Studierenden vor Ort und wir geben dann Feedback und geben dann unseren Senf dazu. Das wird jetzt relativ intensiv schon gemacht, zum Teil auch mit mehreren Unis, die also gemeinsam zusammengeschaltet werden. Ist vielleicht schon so eine Art Vorbereitung auf das Remote-Dolmetschen, weiß ich nicht. Aber es funktioniert eben doch erstaunlich gut, finde ich. Bei der Generaldirektion Dolmetschen beschäftigen wir uns auch relativ viel mit neuen technologischen Entwicklungen. Es gibt manchmal so Vorführungen, Demonstrationen von neuen Sachen. Wir sind auch eingebunden in die Aktivitäten bei der ISO, also Normungsarbeiten für fest eingebaute Kabinen, mobile Kabinen, für Remote-Dolmetschen oder auch die Entwicklung von neuen Dolmetschpulten sind wir auch mit involviert als Versuchskaninchen sozusagen. Und wir haben auch ein sehr genaues Auge auf einen weiteren Punkt, den ich jetzt gern ansprechen wollte, nämlich die künstliche Intelligenz. Es ist ein bisschen schade, weil auch hier, wie mit diesem Disruption, ist das so ein Begriff, der dann irgendwann mal Fahrt aufnimmt und dann sieht man den wirklich ständig. Und da wird halt durch die Gegend geworfen, auch wenn es manchmal gar keine gute Begründung dafür gibt. Das heißt, jedes neue Stückchen Hardware oder Software, was man irgendwo sieht, da steht jetzt halt künstliche Intelligenz, auch wenn da vielleicht nicht wirklich viel künstliche Intelligenz drinsteckt. Das Problem ist, glaube ich, dass der Begriff einfach schlecht definiert ist und sich halt einfach dafür eignet, dass er so ein bisschen missbraucht wird. Dabei ist es ja eigentlich völlig unbestritten, dass in diesem Bereich wirklich schon erhebliche Entwicklungen stattgefunden haben. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dieses AlphaGo-Programm. Go ist ja so ein asiatisches Brettspiel. Ich will jetzt nicht sagen ähnlich wie Schach, weil dann wahrscheinlich die Schachliebhaber sagen, dass das nicht stimmt oder die Go-Liebhaber. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr komplexes Brettspiel. Insofern war es eben sehr überraschend, dass ich glaube letztes Jahr eine Software es eben geschafft hat, den besten Go-Spieler der Welt zu besiegen, und zwar auch relativ deutlich. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so, also ich kann natürlich die Leistung durchaus anerkennen, aber es macht ja auch keinen Spaß, gegen den Schachcomputer zu spielen normalerweise, sondern es macht viel mehr Spaß, mit einem anderen Menschen Schach zu spielen. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so der tolle Durchbruch ist. Und dieselbe Software hat sich jetzt inzwischen angeblich auch selbst Schach beigebracht und spielt jetzt auch besser Schach als alle Großmeister zusammen. Ich glaube, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar ist ja auch, dass die Ingenieure schon seit bestimmt 50, 60 Jahren daran arbeiten, jetzt endlich mal dieses nervige Humanübersetzen oder Humandolmetschen abzuschaffen und das jetzt also endlich mal mit dem Computer zu machen, weil das natürlich dann viel, viel besser geht. Und ich glaube, aus der sozusagen Laienperspektive, also jemand, der nicht Übersetzer oder Dolmetscher ist oder sich nicht beruflich mit Fremdsprachen beschäftigt, ist es, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar. Weil das natürlich nervt, wenn nicht alle die gleiche Sprache sprechen und man dann irgendwie Vokabeln lernen muss oder im Urlaub sich nicht so richtig verständigen kann. Für uns ist es natürlich gut, weil wir damit unser Brot verdienen und weil uns das auch, hoffe ich doch mal, sehr viel Spaß macht. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, dass es so ungefähr seit es Computer gibt, auch immer jemanden gegeben hat, der versucht hat, die Computer dazu zu bringen, dass sie übersetzen können, also maschinelles Übersetzen zu machen. Und da hat man ja unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Bloß um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Am Anfang hat man eben versucht, diesen Maschinen irgendwie die Regeln der menschlichen Grammatik beizubringen. So, ich glaube, wir alle hier im Saal haben schon mal versucht, einen oder mehrere Fremdsprachen zu lernen und haben versucht, diese Grammatik zu verstehen. Ist nicht immer so ganz einfach. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und man hat dann auch relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich wenig Sinn hat, weil der Computer damit nicht wirklich viel anfangen kann. Und später, als die Computer dann noch leistungsfähiger geworden sind, hat man gedacht, naja, vielleicht kann man jetzt einfach mal schon übersetzte Texte nehmen und die in diese Computer einspeisen und dann kriegen die das vielleicht irgendwie hin. Ne? Das war dann diese statistische Maschinenübersetzung. Und da konnten wir als menschliche Übersetzer sozusagen uns auch noch damit brüsten, dass wir dann zumindest das Futter oder das Vorbereitungsmaterial für den Computer bereitgestellt haben. Das war dann auch schon ein bisschen besser. Also die Übersetzungsergebnisse sind dann auch schon allmählich besser geworden, alles relativ und auch immer sehr von den Sprachen abhängig, aber gut. Und vor einigen Jahren gab es dann im Prinzip den nächsten Quantensprung, also die so der nächste dritte große Schritt, die sogenannte neuronale oder neurale maschinelle Übersetzung. Auch hier nimmt man halt wieder diese großen Korpora von Paralleltexten, die in das System eingefüttert werden. Aber man versucht jetzt nicht mehr, dem Computer zu sagen, ja, der Satz hier bedeutet das Gleiche wie der Satz im Paralleltext. Oder man versucht auch nicht mehr, da grammatische Regeln zu erklären, sondern man schmeißt die Texte den Computern einfach zum Fraß vor und die versuchen sich dann selber einen Reim darauf zu machen. Und das Blöde ist, dass das erstaunlich gut funktioniert, zumindest für bestimmte Sprachkombinationen. Ich versuche schon seit einer Weile zu verstehen, was so ein neuronales Netz eigentlich ist, ist mir noch nicht so richtig gelungen. Falls es hier jemand weiß, ich nehme das sehr gerne entgegen. Bis dahin muss ich mich dann noch mit meinem gefährlichen Halbwissen weiter durchwursteln. Aber ganz klar ist, die Qualität ist dadurch auch wieder besser geworden. Also wenn wir Google Translate benutzen oder auch die Bing-Übersetzungsmaschine von Microsoft oder auch die maschinelle Übersetzung von Facebook, die nutzen eigentlich jetzt fast alle diese neuronale maschinelle Übersetzung. Und ja, die Ergebnisse sind manchmal noch zum Lachen, aber manchmal doch erstaunlich gut. Also ich denke, wir alle haben schon Übersetzungen gesehen, wo wir uns gedacht haben, das ist wirklich schon ziemlich gut. Aber das Problem ist eben hier auch, wie so oft, dass das ist immer sehr von der Sprachkombination abhängig ist. Genau. Deswegen ist es da auch immer wichtig, nicht zu sagen, ja, maschinelle Übersetzung taugt sowieso nichts. Und es bringt auch nichts zu sagen, maschinelle Übersetzung wird jetzt morgen uns allen sozusagen die Arbeit wegnehmen. Also weder schwarz noch weiß trifft eigentlich zu, sondern man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Aber ganz klar ist, dass die großen Technologieunternehmen wirklich mit Hochdruck daran arbeiten. Natürlich auch sehr viele qualifizierte Leute daran gesetzt haben. Und interessant finde ich auch zu beobachten, wie die Technologiefirmen das unterschiedlich angehen. Google Translate hat ja vor allem diese textbasierte Übersetzungsmaschine sozusagen. Das ist so das, was man kennt. Ah ja, Google Translate, haben alle schon mal davon gehört. Und Microsoft hat das zwar auch, aber macht eigentlich am meisten Werbung mit diesem sogenannten Skype Translator. Diese Demonstrationen haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Die haben also diese Übersetzungsmaschine mit Skype verknüpft, also mit dieser Videokonferenzsoftware, und sagen halt, dass man da jetzt auch Gespräche über Sprachgrenzen hinweg führen kann. Im Moment ist das alles noch ein bisschen experimentell, also für Telefonate funktioniert das im Moment mit 8 Sprachen, glaube ich, und für Getippte, also für Chatgespräche mit 50 Sprachen. Ist auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Und dann kommt natürlich auch immer gleich so die Frage, ja, wie ist denn das jetzt mit dem maschinellen Dolmetschen? Geht das denn auch irgendwie? Und im Prinzip lautet die Antwort ja, mit Sternchen, würde ich mal sagen. Von der Funktionsweise her ist das eigentlich ganz einfach. Und das liegt auch daran, dass manche Leute sagen, nein, das ist aber kein maschinelles Dolmetschen, sondern das ist, Moment, jetzt muss ich überlegen, Text, wie war denn das? Nicht maschinelles Dolmetschen, sondern Text-to-Speech-Translation oder so. Also da kommt es so ein bisschen auf die Feinheiten ab. Ich will mal kurz erklären, was ich damit meine. Das Grundprinzip ist also beim maschinellen Dolmetschen, in Anführungszeichen, dass zunächst der Redner etwas sagt, der Computer diesen Text sozusagen aufnimmt und den gesprochenen Text in normalen Text, also geschriebenen Text, umwandelnd. Das ist die Speech-to-Text-Phase. Und jetzt haben wir wahrscheinlich alle schon mal diese intelligenten Assistenten benutzt, also Siri, Alexa und wie sie alle heißen. Und das funktioniert ja eigentlich meistens ganz gut. Ja? Also man kann irgendwelche Befehle ins Telefon sprechen oder eine SMS diktieren und dann geht das schon relativ gut. Das heißt, hier sind eigentlich auch schon bei der Spracherkennung sehr gute Fortschritte gemacht worden. Dann kommt der zweite Schritt, dass dieser konvertierte Text maschinell übersetzt wird, von der einen Sprache in die andere, hatte ich gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Und der dritte Schritt ist dann, dass dieser übersetzte Text wieder in natürliche Sprache ausgegeben wird, also Sprachsynthese oder Text-to-Speech. Und deswegen sagen halt viele Leute, ja, das ist ja eigentlich kein Dolmetschen, sondern das ist ja, die nehmen sich ja dann die Wörter und dann übersetzen sie die Wörter und spucken die Wörter wieder aus. Das ist ja eigentlich nicht das, was Dolmetschen ausmacht. Und das stimmt ja eigentlich auch. Und ein Problem, was es ja im Moment auch noch gibt, ist, dass diese ganzen Programme, Google Translate und so weiter, eigentlich immer eine Internetverbindung brauchen. Die meisten zumindest. Nicht alle, aber die meisten. Das heißt, wenn man irgendwo in der Pampa unterwegs ist und keine Internetverbindung hat, dann hat es sich der ganze Traum mit dem automatischen Übersetzer schon wieder erledigt. Und der Grund dafür ist halt einfach, dass diese kleinen Taschencomputer zwar schon sehr leistungsfähig sind, aber eben noch nicht so leistungsfähig, dass sie diese ganze Übersetzung selber machen können. Deswegen wird das Ganze zur Weiterbearbeitung eben in die Cloud, also ins Internet geschickt, dort verarbeitet und kommt dann wieder zurück aufs Handy. Und deswegen versuchen halt jetzt bestimmte Firmen eben da auch anzusetzen und zu sagen, na ja, warum soll ich denn jetzt das Handy nehmen? Vielleicht kann ich das ja auch in so einen kleinen Kopfhörer reinbauen oder vielleicht in so ein Extragerät, damit man jetzt nicht immer die Batterie vom Handy zu stark in Anspruch nehmen muss. Und deswegen gibt's halt diese sogenannten Wearables, also tragbare, spezialisierte technische Geräte. Der bekannteste ist, glaube ich, dieser sogenannte Pilot. Also das ist so ein ganz kleiner roter Kopfhörer, es sind, glaube ich, zwei sogar, den man ins Ohr steckt. Und da gibt es natürlich absolut beeindruckende Demo-Videos im Internet. Also wie super das funktioniert und dass man da also wirklich vollkommen problemlos kommunizieren kann. Und die Firma hat halt über so eine Online-Plattform da Geld eingesammelt, also ein sogenanntes Crowdfunding gemacht, hat Unterstützer gesucht, die bereit sind, dafür Geld zu geben. Und die haben, ich habe es mir aufgeschrieben, 4,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Also eine ziemlich gute Summe. Das ist jetzt, glaube ich, inzwischen 1,5 oder 2 Jahre her. Und die Geräte sollten auf jeden Fall unbedingt im Mai geliefert werden. Bislang ist noch keins ausgeliefert worden. Insofern muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen da auch nochmal einen Bericht drüber gelesen, über diesen Pilot, wo es dann hieß, naja, man braucht jetzt doch das Smartphone dazu und es geht halt doch nicht nur mit dem Kopfhörer und es geht natürlich auch nur für die und die Sprachkombination. Und naja, so ganz simultan ist es eigentlich auch nicht. Man muss immer erst warten, bis das Gegenüber fertig ist und dann wird es verdolmetscht und naja. Und dann gibt's natürlich noch andere Firmen. Es gibt diesen Ely zum Beispiel, die machen viel Werbung. Es gibt Travis the Translator und all die Unternehmen, die machen halt immer tolle Videos und Präsentationen. Das sieht immer alles ganz super aus. Und wenn man sich dann das Kleingedruckte anschaut, ist es dann doch nicht so toll. Dieser Ely Translator, die haben auch so ein ganz furchtbares Demo-Video eigentlich gemacht, wo nämlich ein Typ, ich kann das nicht anders sagen, durch die Stadt gelaufen ist und eben versucht hat, Frauen aufzureißen, auf Deutsch gesagt. Und das fand ich jetzt nicht unbedingt das geeignete Demonstrationsvideo für sowas, aber das liegt vielleicht daran, dass da vor allem Männer in den Firmen arbeiten. Keine Ahnung. Und von diesem Travis, the Translator, hat eben der Firmenchef auch gesagt, jetzt mache ich mal so ein tolles Video auf YouTube, um viele Unterstützer zu gewinnen. Und der hat dann eben in diesem Video, er ist englischsprachig, hat also in diesem Video nicht sein Gerät benutzt, um halt in seiner Muttersprache zu sprechen und dann zu zeigen, wie toll das funktioniert, sondern er hat in seinem wirklich sehr, sehr schlechten Spanisch da irgendwas zusammengestammelt und versucht halt da Geld einzusammeln. Warum eigentlich? Ja, was halt immer gern in dem Zusammenhang dann kommt, ist, ja, ist das jetzt endgültig der Bubblefish? Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen, den Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ich habe nur den Film gesehen. Also ich glaube, ich weiß so ungefähr, was ein Bubblefish ist oder sein müsste. Und die Geräte, die ich bis jetzt gesehen habe, sind ganz sicher kein Bubblefish. Also es ist zwar viel technischer Fortschritt schon geleistet worden, aber ich glaube, so toll, wie die Versprechungen sind, ist es noch nicht. Was ich aber noch sagen wollte, um eben langsam zum Ende zu kommen, ist, was, glaube ich, vielversprechend ist und interessant ist, in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten, ist, dass diese unterschiedlichen Ansätze eben verschmelzen. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass eben die Spracherkennung, die maschinelle Übersetzung und die Sprachsynthese kombiniert werden, um so eine Art Dolmetschen hinzubekommen. Google hat vor einigen Jahren so eine Smartphone-App gekauft, die nennt sich Wordlens, hat vielleicht schon mal jemand ausprobiert. Und da kann man also die Handykamera auf ein Schild oder auf eine Speisekarte halten und dann wird automatisch das übersetzt, was da steht und sozusagen auf der Kamera eingeblendet, sodass man direkt die Übersetzung sieht und nicht mehr das Original. Was so für ein Straßenschild oder für eine Speisekarte schon erstaunlich gut funktioniert. Und ich hätte sowas auch gern, weil manchmal kommt man ja in die Verlegenheit, dass man für seine Delegation, für seine Kunden eine Speisekarte verdolmetschen muss. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, das ist nicht so ganz einfach. Dann gibt es auch Forscher an der Universität von Oxford, die ein System entwickelt haben, das tatsächlich künstliche Intelligenz enthält, kein Etikettenschwindel. Und dieses KI-System kann Lippen lesen. Und mit einem bestimmten begrenzten Korpus von Videoaufnahmen ist die Genauigkeit auch schon besser als bei menschlichen Lippenlesern. Also es gibt ja Leute, die sich darauf spezialisieren, zum Beispiel für Fußballtrainer und so weiter, wo man kein Mikro hat, wo man aber wissen möchte, was sagt denn der da gerade zu seiner Mannschaft. Die versuchen halt dann die Lippen zu lesen. Und da gibt es also Systeme jetzt, die für bestimmte Bereiche da den Menschen schon übertrumpft haben. Und jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man eben sagt, okay, um das maschinelle Dolmetschen oder Übersetzen, wie auch immer man das nennen will, jetzt noch genauer zu machen, könnte ich doch jetzt auch noch so eine Kamera dazu nehmen und die Lippen des Redners lesen und dann schauen, ob das mit dem, was ich da von sozusagen vom Ton erkannt habe, ob das zusammenpasst, um das also noch genauer zu machen. Und Sprachsynthese hatte ich auch schon angesprochen. Auch da, wie gesagt, gute Fortschritte, aber ich glaube, auch da hat ein guter Dolmetscher, der gute Intonation hat, glaube ich, auf ein paar Jahre hin auch immer noch klar den Vorteil. Ist zumindest meine Meinung, weil diese Computerstimmen zwar schon gut sind, aber wenn man sich das wirklich den ganzen Tag anhören muss, ist es schon einfach ziemlich störend, würde ich sagen. Aber ich glaube, die interessante Frage ist ja eigentlich auch, warum machen die das alle? Also ich meine, warum investieren die so viel Geld und Ressourcen in diese technischen Dolmetsch- und Übersetzungslösungen? Könnte natürlich sein, dass es ums Geldsparen geht, klar. Denn so ein menschlicher Dolmetscher, der will dann auch von noch Reisekosten und Übernachtung und was weiß ich nicht alles. Es geht vielleicht auch um Arbeitsbedingungen, Einsatzzeiten. Die Dolmetscher, die nerven immer ziemlich mit ihren Pausen und all den Sachen. Und Vorbereitungszeit brauchen sie auch noch und die wollen sie auch noch bezahlt haben. Das geht doch irgendwie einfacher. Aber nach wie vor, glaube ich, haben die menschlichen Kommunikationsexperten klar die Nase vorn. Und ist ja auch so, habe ich schon gesagt, dass diese Systeme, auch wenn sie über eine künstliche Intelligenz verfügen, nach wie vor Futter brauchen, also von Menschen angefertigte Übersetzungen, um weiter zu lernen, um besser zu werden. Und es ist eben auch so, dass sie noch keine Kreativität haben. Das heißt, sobald so ein System mit irgendwelchen Begrifflichkeiten konfrontiert ist, die nicht im Trainingsmaterial drin sind, wo man also kreativ sein muss, was Dolmetscher ja auch gut können, da sind diese Systeme echt schon aufgeschmissen. Und wir als Dolmetscher, wir können eben auch in Sekundenschnelle oftmals reagieren und dann vielleicht was Kreatives uns überlegen. Und auch da, denke ich, haben wir ganz klar noch den Vorteil. Dann hatte ich schon gesagt, dass viele von diesen technischen Lösungen oftmals nur für bestimmte Sprachkombinationen funktionieren. Das sind natürlich Englisch, Spanisch, Mandarin, vielleicht noch ein paar andere, aber das sind halt die Sprachen, wo auch die meisten Ingenieure dran arbeiten. Also in den USA, in China, in den USA gibt es viele spanischsprachige Ingenieure, deswegen Spanisch. Und sobald man zu Sprachen kommt wie Maltesisch, Estnisch, ganz zu schweigen von, was weiß ich, kleineren asiatischen oder afrikanischen Sprachen, hört das Ganze natürlich ganz schnell auf. Da gibt es natürlich auch wenig Menschen, die das dolmetschen können, aber immerhin gibt es welche. Und wenn man jetzt ganz auf die Technik angewiesen wäre, könnte man diesen Markt im Prinzip überhaupt nicht bedienen. Und gerade aus Sicht der Europäischen Union, wo wir ja trotz dem vielen Englisch, das wir hören, schon sehr viel Wert legen auf sprachliche und kulturelle Vielfalt, ist das natürlich ein echtes Problem. Also wir können eigentlich nicht akzeptieren, dass einige Sprachen sozusagen gleicher sind als andere. Also zumindest wollen wir das nicht. Auch wenn natürlich immer mehr Sitzungen, hatte ich schon ein bisschen angedeutet, immer mehr Sitzungen auf Englisch stattfinden, immer mehr Sitzungen zum Teil auch ohne Verdolmetschung stattfinden und so weiter und so fort. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der für uns auch wichtig ist, weil wir eben in der Generaldirektion Dolmetschen viele Sitzungen dolmetschen, die eben sehr sensibel sind, sehr hochrangig sind, wie eben die Staats- und Regierungschefs. Und da ist natürlich die Frage, wollen wir uns erlauben, jetzt mal angenommen, dass die Qualität gut genug wäre, diese Maschinen oder diese Systeme, diese technischen Systeme zum Einsatz zu bringen, wo halt dann das, was im Raum geschieht, irgendwo in die Cloud übertragen wird. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wer hat denn da Zugang dazu, wer hört da möglicherweise noch mit oder wer wertet das dann hinterher noch aus. Wollen wir wirklich, dass diese Sachen, die einer Geheimhaltung unterliegen, eben wirklich an ausländische Unternehmen gelangen oder nicht? Also das ist zumindest etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken sollte. Mir geht es also jetzt nicht darum zu sagen, ja, die Technologie ist toll und wir machen das jetzt noch ein paar Jahre und der Letzte macht das Licht aus. Das stimmt nicht. also ich glaube, wie gesagt, was ich ja auch vorhin gesagt habe, wir können jetzt nicht sagen, es ist alles schlimm, wir können auch nicht sagen, es ist alles ganz toll, sondern man muss ein bisschen sehen, dass man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich passiert und dann halt schaut, wie können wir da jetzt drauf reagieren. Gibt es immer ein gutes Zitat, was auch sehr gern genommen wird, dass eben Dolmetscher nicht durch Technologie ersetzt werden, sondern durch andere Dolmetscher, die Technologie gut zu nutzen wissen. Das ist, denke ich, das, was man mitnehmen kann. Und ganz zum Abschluss wollte ich noch mal kurz hinweisen auf ein sehr interessantes Video von Natalie Kelly, was man im Internet sehen kann. Sie ist im Prinzip so eine Expertin für die Sprachwirtschaft, kannte sich da sehr gut aus, auch mit technischen Entwicklungen. Und sie hat mal eine sehr interessante Parallele aufgestellt zwischen dem Schmied, dem Beruf des Schmiedes und dem Dolmetscher. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen komisch, aber ich will es ganz kurz erklären und damit auch zum Schluss kommen. Eine Parallele ist zum Beispiel, dass man sich vom Handwerk zur Wissenschaft entwickelt hat. Das heißt, die Menschheit hat mehrere tausend Jahre gebraucht, bis sie festgestellt hat, aha, das da im Berg drin, das ist Erz, da kann ich was draus machen, das kann ich einschmelzen, da kann ich Metall draus machen, da kann ich dann Werkzeuge herstellen. Das hat halt ziemlich lange gedauert, aber irgendwann hat das ganz gut funktioniert. Übersetzen und Dolmetschen ist auch schon ein sehr uralter Beruf, ist aber eben inzwischen auch professionalisiert. Es gibt Dolmetschtechnologie, Übersetzungstechnologie, es gibt eine Dolmetschwissenschaft, also auch da diese Professionalisierung, das als Parallele. Eine weitere Parallele ist, dass an dem Beruf eigentlich immer mehr dran ist, als man denkt. Denn beim Hufschmied war es ja so, der hat seinen Ofen jetzt nicht nur genutzt, um Hufeisen herzustellen, an die Dolmetscher, oder Werkzeuge zu machen oder Waffen zu schmieden, sondern die Leute aus dem Dorf konnten da auch hingehen und ihr Brot backen, ja, oder andere Sachen im Zubereiten. Und so sind eben Dolmetscher und Übersetzer auch mehr als nur wandelnde Wörterbücher. Also wir können auch andere Dienstleistungen anbieten und das müssen wir uns, denke ich, noch stärker klar machen. Dann waren die Schmiede eine wichtige Voraussetzung für die Industrialisierung, für das Maschinenzeitalter, weil sie eben Metall hergestellt haben, Maschinen, Werkzeuge. Und parallel dazu waren Dolmetscher, denke ich, auch ein wichtiger Faktor für die Globalisierung, für diese internationale Verständigung. Sie leisten eine ganz wichtige Rolle in der Justiz und auch in den Krankenhäusern, in der Medizin. Und ich hatte ja schon gesagt, die Übersetzer füttern die Übersetzungsmaschinen, auch das ganz wichtig. Eine weitere Parallele wäre eben, dass man sich diversifizieren muss, dass man sich weiterentwickeln muss. Ich glaube, wir alle kennen John Deere, also die Firma mit den Traktoren, und Henry Ford, die Firma mit den Autos. Beide waren ursprünglich gelernte Schmiede und haben dann eben was draus gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Und so sind eben Übersetzer und Dolmetscher nicht nur Leute, die Wörter von der einen Sprache in die andere bringen, sondern eben mehr tun können. Sie können Inhalte an unterschiedliche Zielgruppen anpassen beispielsweise. Da, denke ich, müssen wir noch mehr tun und die Übersetzer sind da schon einen Schritt weiter, denke ich. Und die letzte Parallele wäre eben, dass wir als Dolmetscher uns auch einsetzen müssen, was die Werkzeuge für unseren Beruf angeht. Ein Schmied macht viele seiner Werkzeuge selber. Wir als Dolmetscher jetzt ganz konkret müssen also schauen, können wir mit diesen verschiedenen Technologiefirmen, die was auch immer herstellen, nicht unbedingt diese kleinen Gadgets, aber Konferenztechnologie beispielsweise, können wir mit denen ins Gespräch kommen? Können wir schauen, dass sie eben nicht gegen uns arbeiten, sondern mit uns arbeiten? Das wäre ganz wichtig. Das heißt, zusammengefasst, Humandolmetscher sind aus meiner Sicht nach wie vor gefragt. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Aber unsere Arbeit wird sich ändern. Unsere Arbeit wird sich weiterentwickeln. Aber die vielen Fähigkeiten, die wir über die Jahre entwickeln, auch in den Jahren des Studiums, die schwer sind, ich weiß das, die sind nach wie vor wertvoll und die werden auch zukünftig sehr wertvoll sein. Deswegen wäre mein Aufruf sozusagen an alle, sich zu informieren, zu schauen, was passiert, sich zusammenzuschließen in Berufsverbänden beispielsweise, Sachen ausprobieren, sagen, was gut ist, sagen, was schlecht ist. Und dann, denke ich, können wir diese zukünftigen Entwicklungen für die Zukunft gemeinsam angehen und erfolgreich meistern. Danke.